proaktives Sicherheitsverhalten. Immer noch ein heißes Thema für viele Unternehmen. Warum? Eigeninitiative und Einsatz, zum Beispiel um weitere Unfälle zu vermeiden, das alles fällt halt nicht von den Bäumen. Da ist es doch ziemlich genial, wenn eine HSE-Praktikerin im Rahmen ihres Wirtschaftspsychologiestudiums genau dieses Thema beforscht. Susanne Hansen hat genau das gemacht und mit ihr unterhalte ich mich nicht nur über ihre Ergebnisse, sondern eben auch darüber, was sie für die HSE-Praxis daraus ableitet. Und konkrete Tipps zu Arbeitsweisen und Tools dazu hat sie auch gleich mitgebracht. Mehr ach so als ISO. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, deine Reisebegleitung und wünsche dir viel Spaß und ach so's mit dieser Episode. Liebe Susanne Hansen, zunächst mal einfach zu dir herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich doppelt, dass ich heute über mein Thema sprechen darf und natürlich heute doppelte Susanne-Power. Da kann ja eigentlich gar nichts schief gehen.
Ja, genau, das dachte ich vorhin auch. Das muss man einfach mal laut sagen. Zwei Susannes in meinem Podcast hat es so auch noch nicht gegeben. Das muss einfach gut werden. Okay, Susanne. Es geht ja immer so ein bisschen damit los, dass meine Gesprächspartner sich kurz vorstellen, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen einfach wissen, wer ist das, mit wem rede ich da und mit welchem Hintergrund spricht diese zweite Susanne eigentlich? Wer ist denn Susanne Hansen? Erzähl mal.
Über den Namen haben wir jetzt ja schon gesprochen, also kurz was zu mir. Ich bin gelernte Biologielaborantin, arbeite aber jetzt seit über 10 Jahren im Bereich Arbeitssicherheit, Gesundheit und Umweltschutz, also Health, Safety, Environment, kurz HSE. Und die Rolle, die ich in den verschiedenen Bereichen hatte, in denen ich bisher da tätig war, die hatte immer mal ein bisschen unterschiedliche Titel. Ich hieß schon mal HSE-Beauftragte, Koordinatorin. Aktuell ist meine Jobbezeichnung HSE-Agent. Ich würde es jetzt einfach mal HSE-Expertin nennen. Allerdings wirklich in Abgrenzung zu den, in Anführungszeichen, richtigen Arbeitsschutzexperten. Also ich bin keine ausgebildete SIFA. Mhm. Ich habe natürlich diverse fachliche Weiterbildungen gemacht. Aber mein Schwerpunkt liegt darauf, eine Brücke zu bilden. Ja, eine Brücke zwischen den Fachkräften, die ja eher den Fokus haben auf den rechtlichen Rahmenbedingungen, auf den Regelwerken und wirklich der Produktion, also den Menschen vor Ort. Und meine Aufgabe ist es dabei eben, diese ganzen Vorgaben so in den Arbeitsalltag zu übersetzen, dass sie praxistauglich sind und dann auch im Endeffekt wirklich gelebt werden.
Hm. Oh, wie cool. Das ist ja eine Aufgabe, die ich immer gerne den Fachkräften, den fachlich führenden Experten zuschiebe, so frei nach dem Motto, es hilft überhaupt nichts, wenn du über die Vorgaben so gut Bescheid weißt, du musst es auch vermitteln können. Und dieses Wort übersetzen passt da schon ziemlich gut. In den Alltag übersetzen, ins Alltagsdeutsch und vor allen Dingen in den Alltag des betreffenden Bereichs. Und genau das machst du im Grunde, ne? Du kennst den Bereich genau und weißt dann auch, wen du auf welche Art und Weise ansprechen kannst. Mach mal ein kurzes Beispiel, was du da so machen könntest.
Ja, also das ist einfach, wenn wir zum Beispiel Sicherheitsbegehungen haben und ich bin da natürlich auch involviert und ich sag mal, es ist natürlich nicht so, dass SIFAs jetzt nur hingehen und mir dann ihre Liste überreichen und sagen, hier, mach mal was draus, sondern natürlich ist das eine Zusammenarbeit. Aber ich bin schon die, die dann die Details kennt. Ich kenne die Produktion, ich weiß, was für Schwierigkeiten vielleicht gerade herrschen, ne, wo wir ein bisschen mehr Luft brauchen, brauchen eine Maßnahme länger oder können wir das schnell umsetzen? Was sind denn so wirklich die Hindernisse einfach dabei? Mhm. Da gibt's ja ganz viele Themen, die sich so ein bisschen beißen. Ja, das ist einfach so.
Ja.
Und da aber trotzdem dafür zu sorgen, dass wir sicher arbeiten, aber eben auch weiter produzieren können, ja. Und eben auch, ich kenne die Menschen natürlich auch gut, ne? Das sind ja meine direkten Kollegen dann in dem Fall. Die Kollegen aus der Produktion natürlich auch, Herstellleitung etc., die Führungskräfte und da dann wirklich gemeinsam zu schauen.
Ja, okay. Das heißt, du hast die Realität vor Augen und damit dann einfach auch das Ziel, wir müssen produzieren, weil dazu sind wir da.
Ja, das ist nun mal so.
Was ja manche Fachkräfte auch immer nicht so deutlich sehen, weil sie einfach sehr stark auf ihr Ziel fokussiert sind und alles andere am liebsten ausblenden würden, so frei nach dem Motto, entweder ganz oder gar nicht. Und da bist du dann eher vermittelnd unterwegs.
Genau. Ist auch nicht ganz leicht, aber genau das macht es ja so ein bisschen aus. Das ist ja auch wirklich eine reizvolle Aufgabe.
Ja, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Aufgabe im Grunde jetzt auch dazu geführt hat, dass du, jetzt komme ich auf das Thema, warum ich dich eingeladen habe, was ich spannend finde, warum du auf die Idee gekommen bist, nochmal zu studieren und vor allen Dingen, warum du die Idee hattest, eine ganz bestimmte Thematik in deiner Masterarbeit weiter zu verfolgen. Erzähl dazu doch kurz was.
Also, bei mir ist es so, ich bin so vom Typ Mensch her, ich bin immer sehr stark so im Problemlösemodus unterwegs und ich weiß, ich sehe Dinge oft eher kritisch, jetzt nicht, weil ich super pessimistisch bin und da irgendwie so negativ eingestellt, aber ich suche immer so die Herausforderung und ich gebe mich auch nicht zufrieden mit dem Status quo. Und eben das macht ja meine Rolle auch aus, dass ich sehr nahe mitbekomme, wenn Maßnahmen oder auch Kampagnen scheitern, ja, die irgendwie auf dem Papier und auch in den Köpfen gut aussehen, aber in der Praxis dann nicht funktionieren. Und das ja schon, also ich erlebe wirklich die allermeisten Arbeitsschützer wirklich leidenschaftlich bei ihrer Tätigkeit und alle wollen das Beste, dass alle gesund nach Hause gehen und das Ganze ist irgendwie frustrierend, ja. Und mit meinen eigenen Ideen habe ich das natürlich genauso erlebt, ja. Und es hat mich einfach immer wieder beschäftigt, warum klappt etwas, das irgendwie sinnvoll scheint, warum klappt es am Ende nicht? Da habe ich erstmal mir ein Netzwerk gesucht, branchenübergreifend mit anderen Arbeitsschützer-Kolleginnen und Kollegen und habe da gemerkt, okay, das liegt nicht an uns, das ist ein Muster, das taucht irgendwie überall auf. Ja? Konzepte scheitern nicht an der guten Intention, sondern daran, dass sie die Menschen nicht erreichen oder eben auch einfach systemische Hindernisse nicht gesehen werden. Und da kam ich dann auf das Thema Psychologie, auch weil ich mich mit Unternehmenskultur noch beschäftigt habe. Und ja, ich habe dann erstmal so eine 6-monatige Weiterbildung gemacht in Arbeits- und Organisationspsychologie. Das hat mir super gut gefallen. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt gehe ich das nochmal richtig an und habe mich dann entschieden, meinen MBA-Abschluss in Wirtschaftspsychologie zu machen. Habe jetzt meine Masterarbeit eben fertig geschrieben, natürlich auch das Thema Arbeitsschutz da aufgegriffen.
Gerade eben, ne?
Genau, die ist jetzt schon benotet. Das ist durch. Mir fehlt jetzt aber tatsächlich noch meine Verteidigung. Das ist in 3 Wochen und dann ist es vollbracht.
Okay, aber man kann ja jetzt schon mal gratulieren, ne? Das ist doch eine tolle Leistung und das alles neben dem Job, ne?
So ist es, vielen Dank. Ja, es ist nicht einfach, aber wenn man mit dem Herzen dabei ist, dann wird vieles leichter.
Ja, genau. Okay, das heißt also, das Studium hat sich dann da angereiht und dann kam ja irgendwann die Frage, worüber schreibst du deine Masterarbeit? Kannst du da nochmal genauer drauf eingehen?
Ja, sehr gerne. Also ein Kernthema, mit dem ich mich beschäftigt habe und tatsächlich auch schon vor meinem Studium, dadurch, dass ich eben auch Unternehmenskultur ein sehr, sehr interessantes Feld finde, ist dieses Thema Empowerment, psychologisches Empowerment. Und da war das Erlebnis, dass ich in diversen Workshops und Befragungen gesehen habe, Führungskräfte wünschten sich oft mehr Eigenverantwortung von ihren Teams. Und gleichzeitig haben viele Mitarbeitende gesagt, sie würden gerne mehr Verantwortung übernehmen, bekommen aber nicht den entsprechenden Freiraum dazu. Und das fand ich total faszinierend, weil beide Seiten wollten eigentlich dasselbe und trotzdem ging es irgendwie nicht zusammen. Und auch persönlich dieses Empowerment, eigenverantwortliches Arbeiten, das ist auch, was mich persönlich einfach sehr anspricht, weil ich so ein Mensch bin, der unglaublich gerne eigenverantwortlich arbeitet und sogar, ja, ich kann auch empfindlich reagieren, wenn mir da jemand dazwischen funkt. und habe dann natürlich gemerkt, hey, das trifft auf den Arbeitsschutz doch auch zu. Wir reden viel von Regeln. Es gibt Regelwerke, es gibt Vorschriften und Kontrollen. Am Ende wollen wir alle das Beste für die Mitarbeitenden und befinden uns aber irgendwie in so einem Spannungsfeld, ja, dass eigentlich alle dasselbe wollen, aber es funktioniert nicht. Ja, das heißt, wir wollen leistungsfähige Mitarbeitende, die proaktiv handeln, die Verantwortung übernehmen, die ihr volles Potenzial einbringen. Und ja, gleichzeitig gelingt es nicht immer, diesen Gestaltungsspielraum auch aktiv zu gestalten und zu geben. Ja? Und es ist ja nun mal heute so, dass Dienst nach Vorschrift einfach kein Unternehmen mehr voranbringt. Und wir sind da irgendwie noch so ein bisschen gefangen zwischen den alten Strukturen und den Herausforderungen, die eben die aktuelle Arbeitswelt so mit sich bringt.
Bei dem Begriff Empowerment denke ich immer, also da ist dann das Wort Power drin und Power bedeutet für mich auch Energie zu haben, einfach. Und da von Energie ist für mich der Schritt zur Motivation auch nicht besonders weit. Also dass einfach ein Antrieb da ist, Dinge zu tun, aber Empowerment ist ja noch ein Stückchen mehr. Das meint ja nicht nur, dass ich genügend Energie habe, also genug geschlafen habe, genug Pausen gemacht habe, sondern da steckt noch ein bisschen mehr da drin. Kannst du das nochmal genauer erklären, was du damit meinst und wie du diesen Begriff auch dann in deiner Arbeit behandelt hast?
Genau. Ich habe mich in meiner Arbeit auf wirklich eine Definition von psychologischem Empowerment gestützt. Das ist ein psychologisches Empowerment nach Gretchen Spreitzer. Mhm. Das meint wirklich ganz konkrete Wahrnehmungszustände. Also wie erlebe ich als Mensch meine Umwelt, die Rahmenbedingungen, unter denen ich arbeite. Und das hat psychologisch gesehen 4 Dimensionen. Das sind einmal Bedeutsamkeit, Kompetenz, Selbstbestimmung und Einfluss. Und ich finde es sehr, sehr spannend, weil das wirklich auf grundlegenden Erkenntnissen menschlicher Verhaltensweisen basiert. Also was man vielleicht noch kennt, das sind die, klingt jetzt vielleicht ein bisschen auch abgehoben, die Determinanten menschlichen Verhaltens nach Rosenstiel.
Verwende ich total gerne.
Ganz vereinfacht, damit man sich's merken kann, ist das Können, Wollen und Dürfen. Das finde ich super, super anschaulich. Das Dürfen kann man auch als 2 Faktoren sehen, weil sich das so auf das soziale Umfeld, aber auch eben die strukturellen Rahmenbedingungen bezieht. Aber ich denke, mit diesen 3 Sachen kann man sich das ganz gut merken. Und das sind die 3 Sachen. Wenn die erfüllt sind, dann kommt ein Mensch überhaupt erst ins Tun. Ja, also das ist wirklich auch in unserem Alltag. Das muss erfüllt sein, damit wir freiwillig, ne, da kommt das Wort müssen gar nicht vor, dass wir Menschen was tun. Und bei diesem psychologischen Empowerment kommt als 4. Komponente eben noch dieser Einfluss dazu. Ja.
Und Einfluss heißt einfach, dass ich selbst merke, dass ich Einfluss habe. Ich kann etwas beeinflussen, ich bin dem nicht hilflos ausgeliefert.
Genau, genau. Es gibt doch dieses Konzept der erlernten Hilflosigkeit nach Seligman, wenn Menschen einfach ein bisschen in so einem Loch gefangen sind und auch auf der Arbeit erleben, dass ihr Handeln keinen Unterschied macht, egal wie sehr sie sich engagieren oder machen Verbesserungsvorschläge, aber es dauert sehr lange, bis sowas umgesetzt wird. Das löst ja auch sehr viel Frust aus. Und irgendwann kommen die Menschen in so einen Zustand, dass sie es gar nicht mehr versuchen. Ja, und dann muss ich wirklich aktiv diese Handlungsspielräume wieder eröffnen, auch als Führungskraft, natürlich auch als Fachkraft, weil das so auf dem Wege mündlich zu sagen, hier, Mensch, reicht doch mal einen Verbesserungsvorschlag ein oder beteiligt euch doch mal, das funktioniert nicht. Ich muss das wirklich aktiv gestalten.
Ja, da dürfte dann bei so einem Empowerment-Konzept, wo ich vielleicht dann den Raum bereite, auch der Chef einen gewissen Einfluss haben, ne?
Der Chef und aber auch wirklich die Fachkräfte. Also Empowerment bedeutet ja auch Ermächtigung. Und in Ermächtigung steckt Macht. Und jetzt sind Fachkräfte ja nicht in einer Rolle, wo sie disziplinarische Weisungsbefugnis haben. Sie sind beratend tätig. Aber es gibt auch eine Expertenmacht. Und das nehmen viele, glaube ich, nicht so bewusst wahr. Auch Fachkräfte haben Macht. Wir können gewisse Entscheidungen treffen, wir können Dinge lenken, wir können Maßnahmen festschreiben. Vorgaben, nach unseren Empfindungen oder nach unserem, ja, auf unsere Art und Weise vorgeben. Und auch diese Macht müssen wir lernen, ein Stück weit abzugeben,
ja,
indem wir andere ermächtigen, dass sie auch Dinge entscheiden können.
Das ist ganz wichtig. Als Fachkraft komme ich wahrscheinlich schnell mal in die Versuchung zu sagen, ach nee, ich mach's lieber alleine, da mache ich es besser, ne?
Schneller.
Ich den ganzen Bereich mit all diesen Leuten, die sowieso keine Zeit dafür haben, irgendeinen Prozess definieren lasse, schreibe ich den mal eben selbst.
Ja.
Dann haben sie zumindest schon mal eine gute Vorlage, aber sie denken halt nicht drüber nach selbst.
Genau.
Ja, also Empowerment. 4 Faktoren, die sich für mich auch sehr stark verwandt mit motivationstheoretischen Überlegungen anhören, wenn ich mir das so recht überlege. Also jeder, der sich schon mal mit Motivation auseinandergesetzt hat, dem kommt zumindest das Thema Autonomie oder Selbstbestimmtheit schon mal sehr, sehr bekannt vor. Ne? Da gibt es ja auch 2 Amerikaner, die da ganz viel drüber geschrieben haben. Deci und Rein, glaube ich. Okay, du hast jetzt dieses Konzept zugrunde gelegt und darauf aufbauend hast du dann eine Untersuchung gemacht für deine Masterarbeit.
Richtig.
Erzähl doch mal weiter, was du da eigentlich untersucht hast und auf welche Art und Weise.
Also ich habe einmal untersucht, wie sich das Empowerment, das ist ja wie gesagt ein Zustand, wie ich persönlich Dinge wahrnehme, wie wirkt sich das denn auf das Verhalten aus? Und zwar natürlich speziell auf das proaktive Sicherheitsverhalten.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Nämlich, also proaktiv meint ja, dass ich etwas aus eigenem Antrieb tue, abseits von Regeln, also über die Regeln hinaus, ja, dass ich auf eine Veränderung oder auch Verbesserung der Situation hinarbeite, eigeninitiativ handle, auch Risiken anspreche, ganz offen, das ist ein wichtiger Punkt. Und da gibt es auch ein Konstrukt, das habe ich mir jetzt nicht selbst ausgedacht, das nennt sich Safety Citizenship Behavior, das genau dieses Verhalten beschreibt, das freiwillig geschieht, das über vertraglich festgelegte Anforderungen hinausgeht. Und die dann auch wirklich die Organisation und die Sicherheit nochmal ein anderes Stück weit voranbringen als eben die berühmten Regeln und Vorgaben.
Das heißt also, ein Mensch, der so sagt, Sicherheit ist mein Ding und ich will in diesem Unternehmen mit dafür sorgen, dass wir alle sicher arbeiten, der verhält sich dann so, wie es in diesem Safety Citizenship Behavior Modell beschrieben ist.
Richtig, genau. Das hat auch 6 Dimensionen und 2 davon sind eben besonders auf das proaktive Verhalten ausgerichtet. Also es gibt auch die Dimension, zum Beispiel helfe ich meinen Kollegen, unterstütze ich die beim sicheren Arbeiten. Auch informiere ich mich freiwillig, wenn es irgendwo was Neues gibt, was mit dem Thema Arbeitsschutz zu tun hat. Aber gerade dieses Proaktive, erhebe ich meine Stimme, sage ich, auch wenn andere oder auch wenn Fachkräfte anderer Meinung sind, äußere ich meine Meinung trotzdem. Ergreife ich die Initiative? Also versuche ich wirklich aktiv, mich einzubringen und leite Veränderungen ein. Das steckt da drin.
Da fällt mir jetzt dieses Wort verantwortlich, sich verantwortlich fühlen ein. Ich fühle mich mitverantwortlich und entsprechend verhalte ich mich dann auch. Ne?
Genau.
Was ich noch interessant fand, ich habe vorhin ja noch mal ein bisschen in deiner Masterarbeit geschmökert und da stand unter anderem auch Anpassungsfähigkeit. Das fand ich auch interessant, dass das auch mit dazu gehört. Also Menschen, die darauf beharren, dass sie immer was tun wie immer und weil es doch schon immer so war, die dürfen sich dann nicht mit diesem Siegel schmücken, weil die passen da in dieses Schema nicht rein.
Ja.
Und ein anderer Punkt, der ja alle unsere Kollegen und Kolleginnen sehr freuen wird, die auch mit Managementsystemen zu tun haben, auch KVP, also immer auf Verbesserungen hinarbeiten, gehört auch mit dazu. Also ich meine, das ist ja dann genau das, was rauskommt, wenn ich meine Stimme erhebe und einfach mit dem Finger auf was zeige, ne? Was vielleicht nicht in Ordnung ist.
Richtig.
Ganz genau. Okay, also jetzt haben wir den idealen Mitarbeiter, die ideale Mitarbeiterin aus Sicht der Arbeitssicherheit vor uns. Und was genau hast du jetzt da herausgearbeitet zu diesem, wie soll ich mal sagen, Persönlichkeitsprofil?
Genau, also meine Untersuchung basiert auf einem Fragebogen, den ich entwickelt habe, oder besser gesagt weiterentwickelt habe. Das ist einmal, dass sie Leute bestimmen konnten, wie empowered sie sich denn fühlen. Also wirklich bezogen auf das Thema Arbeitsschutz. Das heißt, ich habe den original validierten deutschen Fragebogen für diese Empowerment-Dimension genommen und habe die eben auf den Arbeitsschutz angepasst. Habe auch das nochmal diskutiert mit ein paar KollegInnen, wie die Formulierungen sind. Ne? Das muss ja immer schon eindeutig sein. Das war so der eine Teil des Fragebogens.
Zwischenfrage, es gibt also einen Fragebogen, der sowas ganz allgemein erhebt, nicht spezifiziert auf Arbeitssicherheit, sondern ganz allgemein Mitarbeitenden Empowerment.
Richtig, genau. Das gibt es schon und das Thema Empowerment im deutschsprachigen Raum, also wenn sich da jemand belesen möchte oder informieren, da gibt es einen Psychologieprofessor, das ist der Carsten Czermuly, der zu diesem Thema wirklich schon auch viele sehr gute, sehr gut lesbare, wirklich gut beschriebene Bücher veröffentlicht hat, auch auf LinkedIn regelmäßig darüber berichtet. Das New Work Barometer, also für ihn ist dieses Empowerment ist wirklich so die Bestrebung, die man hinter diesem Schlagwort New Work eigentlich anstrebt, dass die Menschen dieses Empowerment erleben. Mhm. Genau, und das bezieht sich eben aber eigentlich ja auf die Tätigkeit, die man hat und nicht jetzt auf den Arbeitsschutz. Und ich habe das eben übertragen.
Alles klar, okay.
Genau, und da sind solche Fragen zum Beispiel, ich nehme erheblichen Einfluss auf die sichere Gestaltung meines Arbeitsumfelds. Und dann konnten die Leute eben auf einer Skala bewerten, trifft voll zu oder trifft überhaupt nicht zu, teils, teils, einfach um das Erleben der Mitarbeitenden da abzufragen. Und der zweite Teil des Fragebogens bezog sich dann eben auf deren Sicherheitsverhalten. Diesen Fragebogen, den gibt es auch schon. Den habe ich dann aus dem Englischen übersetzt, aus dem Original Englischen, diese einzelnen Items. Und da konnten sie dann eben ihr Verhalten angeben.
Okay. Gut, das heißt, der erste Block war, auf welche Art und Weise empfinde ich Empowerment, geordnet nach den vier Faktoren der Frau Spreitzer?
Genau.
Okay. Was war das nochmal? Bedeutsamkeit, Selbstbestimmtheit.
Ja. Ja. Bedeutsamkeit, Selbstbestimmung, Kompetenz.
Und Einfluss, genau.
Und Einfluss, genau.
Ich habe das Gefühl, ich bewege was, genau. Kompetent, ich fühle mich fit und kompetent.
Ich habe das Wissen, das ich brauche. Ich weiß, welche Gefahren an meinem Arbeitsplatz lauern auf mich. Ich weiß auch, wie ich damit umgehen soll. Ja, fühle ich mich da wirklich kompetent? Fühle ich mich dem gewachsen?
Selbstbestimmtheit ist, ich darf das auch entscheiden. Ich kann das tun, wenn ich das will.
Richtig, ich kann mitbestimmen, wie Sicherheit gewährleistet wird an meinem Arbeitsplatz.
Und Bedeutsamkeit, übersetzt das nochmal.
Das ist in dem Sinne, welchen Stellenwert hat denn Arbeitsschutz für mich? Also einmal ist mir das wichtig. Das ist so eine ganz grundlegende Frage, die wurde auch tatsächlich von den allermeisten mit der höchsten Punktzahl bewertet. Das ist einfach, es ist mir wichtig, dass ich und meine KollegInnen gesund nach Hause gehen. Mhm. Ja, das ist ja so ein ganz menschliches Grundbedürfnis, also nicht erstaunlich, dass das natürlich entsprechend hoch bewertet wurde. Das umfasst aber auch den Bereich, ist mir denn mein persönlicher Einsatz zum Thema Arbeitsschutz wichtig?
Ei.
Möchte ich mich da einbringen? Ist das für mich ein wichtiges Thema, das für mich eine Bedeutung hat? Das steckt da auch drin.
Das finde ich klasse, weil ich kann ja sagen, boah, ich finde das total wichtig, aber ich habe überhaupt keine Zeit, mich darum zu kümmern.
Ja.
Also dieses von der Theorie auch in die Praxis zu kommen, dass das quasi da schon alles in einem abgefragt wird, das finde ich schlau, weil genau da ist ja oft der hemmende Faktor. Okay, das waren die Faktoren und dann wurden die Leute befragt und jetzt interessiert mich natürlich, was dabei rausgekommen ist. Was waren denn so spannende Ergebnisse oder vielleicht vorher für alle, die ein bisschen Ahnung von Forschung und auch statistischer Aufarbeitung haben? Wie genau hast du denn jetzt abgefragt? Wie groß war die Gruppe, die du fragen konntest und so weiter? Das ist vielleicht auch ganz interessant.
Genau. Also bei meiner Masterarbeit hatte ich mich speziell auf die Zielgruppe der operativ tätigen Mitarbeitenden berufen, also weil mir das besonders wichtig war, dass es die Menschen betrifft, die wirklich in der Produktion, im Handel arbeiten und habe damit eben Führungskräfte oder auch Menschen in höheren akademischen Positionen ausgeschlossen. Das hat das tatsächlich ein bisschen schwieriger gemacht, da ausreichend Teilnehmende zu finden, weil über so Online-Plattformen, über LinkedIn, da erreicht man solche Leute schwieriger. Ja, deswegen ist meine Stichprobe nicht ganz so groß. Ich hatte insgesamt 130 Teilnehmende, die diesen Fragebogen begonnen haben, aber im Endeffekt konnte ich nur 77 auswerten. Mhm. Aber das reicht, um erstmal eine statistische Aussagekraft zu haben. Und da dieses Thema, das ist wirklich eine absolut große Forschungslücke und um erstmal so einen Eindruck zu gewinnen, ob es da überhaupt was Interessantes zu finden gibt, war das eben ausreichend.
Ja, yeah. Okay.
Und ich hatte mir vier Hypothesen vorher überlegt, die für mich aufgrund der Literatur einfach sinnvoll erschienen sind. Und die erste war eben einfach mal festzustellen, ist dann dieses Empowerment bei den operativ tätigen Mitarbeitenden überhaupt gleichmäßig ausgeprägt? Erleben die denn dieses Empowerment in allen vier Dimensionen gleich stark? Oder gibt es da Unterschiede?
Hm.
Und da hat sich gezeigt, so wie ich es auch vermutet hatte, dass es eben ungleichmäßig ausgeprägt ist. Also die meisten Befragten, die empfanden Arbeitsschutz als bedeutsames Themenfeld und fühlten sich auch tatsächlich sehr kompetent. Aber das Thema Einfluss und Selbstbestimmung, da war die Ausprägung doch deutlich schwächer. Das heißt, die Leute können und die wollen, aber sie dürfen nicht so wirklich. Und das heißt, sie tragen halt auch nicht so großartig zu Veränderungen und Verbesserungen bei.
Mhm. Okay, und nicht dürfen, also so frei nach dem Motto, ich kriege es verboten, ist eine Sache, aber schon allein das Gefühl zu haben, dass mein Engagement nicht wirklich gewollt ist oder eher stört, reicht ja da auch schon. Mhm. Dann.
Genau, also das fand ich schon mal so zur Feststellung des Status quo sehr interessant und sehr aufschlussreich.
Mhm. Mhm.
Genau. Und die zweite Frage, das ist ja eigentlich so ein bisschen das Kernstück, da habe ich dann eben natürlich untersucht, inwieweit und ob überhaupt, ich wusste es ja vorher nicht, sich dieses Empowerment-Erleben auf das tatsächliche proaktive Sicherheitsverhalten auswirkt. Also macht das überhaupt einen Unterschied?
Hm.
Und da habe ich eben festgestellt, dass es so ist. Ja, also die Auswertung war etwas komplizierter. Man muss verschiedene Analysen durchführen, weil dieses Empowerment eben ein Konstrukt ist, dessen vier Einzelfaktoren sich auch gegenseitig beeinflussen. Das macht es statistisch ein bisschen aufwendiger. Aber trotzdem hat sich gezeigt, um es jetzt mal wirklich in Zahlen auszudrücken, dass sich 47% des proaktiven Sicherheitsverhaltens durch psychologisches Empowerment erklären lassen.
Hi.
Das ist schon, gerade im Bereich der Psychologie, ist es ein wirklich hoher Wert. Also das ist signifikant und definitiv kein Artefakt.
Okay, erklär das jetzt mal in einfachen Worten. Es lässt sich erklären. Also kann ich davon ausgehen, dass 47% aller Leute, die in Thema Arbeitssicherheit aktiv sind, nach diesem Safety Citizen Behavior Dingsbums, dass die empowered sind? Und dass irgendwas aus diesen vier Faktoren da irgendwie wirksam ist?
Jein, also es sagt aus, dass das Verhalten, das ich eben in Bezug auf Arbeitssicherheit an den Tag lege, das ist fast zur Hälfte davon beeinflusst, wie ich Arbeitsschutz erlebe.
Mhm.
Also es gibt natürlich, gibt es viele Faktoren, die dazu beitragen, dass ich mich auf die ein oder andere Weise verhalte. Das ist natürlich allgemein. Zum Beispiel das Thema Führung. Das hat natürlich auch was mit Persönlichkeit zu tun.
Mhm.
Jeder von uns so mitbringt. Bin ich eher der Mensch, der den Mund aufmacht oder den Status quo in Frage stellt? Aber tatsächlich ist ein großer Anteil davon abhängig, wie ich Arbeitsschutz erlebe, ob ich Einfluss habe, ob ich mich kompetent fühle. Und gerade wirklich der Zusammenhang dieser vier Dimensionen, das war dann im Rahmen meiner dritten Hypothese eben Thema, reicht es, wenn vielleicht von diesen Dimensionen nur 2 oder 3 erfüllt sind, so wie es ja der Status quo sagt. Also Bedeutsamkeit und Kompetenz sind bei den meisten recht hoch ausgeprägt. Oder macht es eben wirklich einen Unterschied, dass wirklich alle 4 Faktoren berücksichtigt werden?
Und?
Hier war es jetzt bei mir so, man muss ja immer fair bleiben und wissenschaftlich. Da war tatsächlich meine Stichprobe sehr, sehr klein, weil die Gruppe derer, wo das so gleichmäßig hoch ausgeprägt war, die war gering. Aber es hat sich zumindest angedeutet, dass das wirklich ein wichtiger Faktor ist. Also es müssen alle 4 Dimensionen erfüllt sein, dass es einen Einfluss hat auf das proaktive Verhalten.
Kann man sich ja irgendwie auch schon mit gesundem Menschenverstand zusammenreimen.
Ja.
Das ist ja nichts Abstraktes wirklich.
Genau. Aber es ist ja schon so, ich erlebe schon viele Kampagnen im Arbeitsschutz so als, ja, das ist sehr bedeutsam und wir legen, was auch zu Recht, viel Wert auf Schulungen. Aber wirklich dieser Einfluss, dass die Leute mitbestimmen dürfen, das kommt schon zu kurz.
Wir haben jetzt erklärt, was du untersucht hast, was da für 2 wichtige Modelle reingespielt haben. Wir haben ungefähr eine Vorstellung, wie viele Menschen du befragt hast und auf welche Art und Weise. Und du bist jetzt Statistikexpertin, weil diese Faktoren sich auch gegeneinander nochmal ausgewirkt haben. Jetzt ist ja natürlich die spannende Frage, hast du alle wichtigen Ergebnisse schon erzählt oder wollen wir gleich im nächsten Schritt mal überlegen, so was für Konsequenzen hat das jetzt in der Praxis und was hast du in deiner Arbeit da auch quasi für Empfehlungen abgeleitet? Haben wir alle anderen Informationen, die wichtig wären, jetzt zusammen?
Ich hatte noch ganz kurz eine 4. Hypothese, die hat sich bezogen auf das Ehrenamt, also speziell auf die Sicherheitsbeauftragten, die ja auch eine ganz wichtige Säule sind im Arbeitsschutz und die ja durchaus mit mehr Einfluss ausgestattet sind. Das gibt ihre Rolle. Die können da wirklich aktiv mitgestalten. Und da wollte ich einfach nochmal hinschauen, weil das ja auch ein guter Blick in die Praxis ist. Ne? Diese Rollen, die gibt es ja. Empfinden denn Sicherheitsbeauftragte ein höheres Empowerment? Und das hat sich eben auch bestätigt, dass das der Fall ist.
Wirkt sich die Ehre aus?
Ja, das ist natürlich wieder Korrelation, Kausalität, weiß man nicht. Es kann natürlich auch umgekehrt sein, wenn Menschen da proaktiver handeln, dass sie dann natürlich sich auch empowerter fühlen. Ne? Das ist natürlich nicht so ganz klar zu sagen. Und auch hier, das ist ja ein freiwilliges Amt, welche Persönlichkeitstypen nehmen denn so ein Amt auch gerne an? Ne? Sehr wahrscheinlich hat das auch schon einen Einfluss. Aber trotzdem zeigt es nochmal so ein bisschen, stützt das halt eben auch diese Theorie.
Ja, und dass man tatsächlich da auch Erfolgserlebnisse erlebt dann. Ne?
Genau.
Okay, das heißt, jetzt haben wir sie alle zusammen, deine Hypothesen?
Ja.
Okay, und was kam denn da jetzt quasi dann raus, was man ableiten könnte, wirklich für eine Fachkraft für Arbeitssicherheit oder ein HSE-Agent, wie auch immer, wer in der Arbeitssicherheit was bewegen kann? Was könnte man denen jetzt quasi als Aussagen und Erkenntnisse an die Hand geben und wie könnte das praktisch aussehen?
Also ganz wichtig auch nochmal zu sagen, die klassischen Instrumente des Arbeitsschutzes, also Gefährdungsbeurteilung, Unterweisung, die brauchen wir natürlich weiterhin. Die sind schon das Fundament. Ja.
Schade.
Ja, Entschuldigung. Da kommen wir nicht drum rum. Das ist ja auch in Ordnung.
Ja, das war jetzt ein Spaß. Aber so wie du das gesagt hast, muss ich das jetzt einfach loswerden. Frei nach dem Motto, mit diesem neuen Konzept revolutionieren wir jetzt die Arbeitssicherheit und alles, was war, ist jetzt plötzlich nicht mehr wirklich wirksam. Also wir machen es besser anders, ne?
Genau, es ist mehr eine Evolution denn eine Revolution.
Abgemacht.
Genau. Also, wenn wir Maßnahmen im Arbeitsschutz treffen, sollten wir als Fachkräfte vermehrt darauf achten, dass wir wirklich diese Dimension des Empowerments damit stärken, dass wir Handlungsspielräume eröffnen und den Leuten auch diesen Einfluss ermöglichen. Also nicht nur was vorschreiben, sondern wirklich auch, ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ein bisschen der Macht abgeben. Und ich hatte mich so ein bisschen natürlich ganz wichtig, dass man das auch in die Praxis umsetzen kann, mit diversen Konzepten, teilweise entliehen aus dem New Work-Bereich, auseinandergesetzt und mir gedacht, was davon könnte man denn gut auf den Arbeitsschutz auch übertragen? Was könnte man denn wirklich im Alltag anwenden? Und das Erste, was mir eingefallen ist, ja auch wirklich weil wir gesehen haben, dass Sicherheitsbeauftragte da eine wichtige Rolle spielen und dass es ja einfach sehr viel Unterschied macht, ob ich den Leuten auch echte Verantwortung und Möglichkeiten gebe, hatte ich mir gedacht, dass man sowas wie ein, ich nenne es jetzt einfach mal, Safety-Buddy-System einführt.
Buddy als englisches Wort übersetzt mit Partner?
Genau, genau. Indem man dann einfach Mitarbeitende quasi zeitlich befristet, die Verantwortung für ein spezifisches Thema überträgt. Mhm. Also ich sag mal, es wird jetzt jemand zum Experten für persönliche Schutzausrüstung oder Ergonomie oder Gefahrstoffe. Ich hatte mir das so vorgestellt, unterstützt durch die jeweilige Fachkraft, ja, der natürlich mit seinem Wissen da erstmal unterstützen kann und das den Leuten aber dann ermöglicht wird, aufgrund dieses Wissens eigenständige Vorschläge auch zu entwickeln, auch für ihre KollegInnen dann als Ansprechpartner zu fungieren. Ja, also wenn ich sage, ich habe jetzt hier jemanden, das ist jetzt in der Abteilung unser Experte für PSA, mhm, dass ich das dann gezielt fördere.
Das geht dann auch über Sicherheitsbeauftragte hinaus oder wo ist da der Unterschied?
Genau, ich hätte die jetzt einfach zusätzlich als Experten für ein Thema quasi gesehen.
Okay, so für ein Thema, für einen Monat oder ein Vierteljahr oder?
Ja, kann man vielleicht auch mit den monatlichen Sicherheitsschulungen irgendwie kombinieren, dass die Leute da wirklich nicht mehr nur der Empfänger sind für Maßnahmen oder für Schulungen, sondern dass man ihnen wirklich einfach das Werkzeug, das Wissen an die Hand gibt, was sie brauchen. Ich kann auch Schulungen geben, wie halte ich eine gute Schulung? Das muss ja nicht immer nur der Sicherheitsbeauftragte sein oder die Fachkraft, sondern dass man da wirklich die ganz normalen Mitarbeitenden mit einbezieht und die da auch ein Stück weit mit zum Experten macht und dadurch natürlich auch ihr Wissen. Ja, die Leute wissen ja, die kennen ihren Arbeitsbereich, die kennen auch die kleinen Feinheiten, die Handgriffe, die vielleicht nochmal einen Unterschied machen, abseits von den Regeln und Vorschriften. Mhm. Dass die wirklich die Chance bekommen, sich aktiv einzubringen.
Okay, das heißt, sie sind ja eigentlich Experten an ihrem Arbeitsplatz und die machen sich auch gegenseitig schlau, sobald jemand neu kommt oder eine Hilfskraft kommt. Die werden eingearbeitet von denen, die am meisten wissen. Das sind die, die an der Anlage arbeiten oder die Arbeit vorher gemacht haben. Aber das Besondere ist, dass die nochmal einen Titel kriegen. Also die kriegen quasi nochmal einen besonderen Namen, diesen Buddy-Namen. Du bist jetzt, was weiß ich, unser Experte für. Dafür bist du ansprechbar und dafür, ja, kriegst du dafür auch was?
Tja, das, wenn es nach mir ginge, natürlich sehr gerne.
Ehre.
Die Ehre, genau, die Verantwortung. Nein, also ich erlebe schon sehr motivierte Menschen. Natürlich gibt's welche, die könnten damit gar nichts anfangen. Mhm. Aber ich schätze das so ein, dass es genug Freiwillige gibt, die da durchaus bereit sind, sowas zu übernehmen. Also es wäre ja eine freiwillige Geschichte, wo man einfach sagt, wer interessiert sich denn für dieses Thema?
Mhm. Ja, und wer mag zukünftig die Ansprechpartnerin sein, genau, der Experte, der halt wirklich dann auch ja Bescheid weiß, auf dem neuesten Stand ist, im Unternehmen alles mitkriegt und dann Dinge auch weitersagen kann. Ne?
Genau, ob ich den jetzt Buddy nenne, ich meine, ne, das ist auch immer so ein bisschen, ob das dann Akzeptanz findet mit irgendwelchen englischen Schlagworten, ist ja auch immer dahingestellt, aber darum geht's ja auch nicht, sondern
kann jedes Unternehmen seinen eigenen Titel finden, glaube ich, ne? Das muss zur Kultur passen.
Genau.
Okay, das finde ich schon mal eine richtig coole Sache. Also neben den Sicherheitsbeauftragten, die es halt oft schon gibt, einfach auch überlegen, gibt es noch weitere Titel, Beauftragungen, Expertinnen, die wir hier ja benennen können. Ne?
Mhm.
Mhm. Okay, was noch?
Dann hatte ich eine Methode selbst noch vor nicht allzu langer Zeit kennengelernt. Das nennt sich systemisches Konsensieren.
Entscheidungsfindung, ne?
Genau, ist eine Methode, um gemeinsam Entscheidungen zu treffen.
Mhm.
Und die ist so ein bisschen andersrum. Also beim klassischen Abstimmen geht es ja darum, bin ich für oder gegen einen Vorschlag. Und bei diesem systemischen Konsensieren geht es darum, Widerstände sichtbar zu machen.
Mhm.
Also das heißt, die Mitarbeitenden bewerten, wie stark sie gegen einen bestimmten Vorschlag sind. Also das heißt, die Fachkraft gibt nicht die Lösung vor, sondern wir nehmen uns ein Problem, das gelöst werden muss, finden dann auch in der Gruppe zusammen, können wir verschiedene Lösungen erarbeiten und dann eben abstimmen, welche davon den geringsten Widerstand auslöst. Also das führt tatsächlich zu Entscheidungen, die dann von mehr Menschen mitgetragen werden. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen, muss man sich mal vielleicht noch ein bisschen damit beschäftigen, dass es wirklich einen Unterschied macht. Also es ist ein sehr, sehr spannendes Thema.
Ja, was ich daran schön finde, ist, ich muss ja benennen, wie groß meine Bauchschmerzen sind, mein Widerstand, ne? Also Bauchschmerzen ist halt dann, ich will das lieber nicht. Aber dann kommt ja auch die Frage, warum? Was können wir tun, um diese Bauchschmerzen, diesen Widerstand vielleicht dann doch aus der Welt zu schaffen oder zumindest die Bauchschmerzen kleiner zu machen? Und das sind ja auch konkrete Schritte, wo dann die Experten, Expertinnen mitdenken können, um dann einer neuen Maßnahme, einer Neuerung vielleicht zu mehr Akzeptanz zu verhelfen. Und das ist ja genau das, was du als Agent auch machst letztlich, ne? Oder versuchst zumindest die Brücken aus der Theorie in die Praxis zu bauen. Und diese Maßnahme ist dafür genial geeignet, finde ich.
Ja, das finde ich auch, weil dieses, man unterschätzt das sonst, Menschen werden überstimmt, aber dieser Widerstand wird gar nicht sichtbar und er macht sich aber dann, der sucht sich seinen Weg, ja, und am Ende hat man nichts gewonnen.
Naja, und der hat meistens einen guten Grund, ne?
Natürlich.
Ich meine, die wollen ja nicht einfach per se bockig sein, sondern irgendwas in ihnen sagt, das ist nicht wirklich gut. Und das mal rauszukriegen, ist ja im Grunde auch nur ihre Expertise ernst zu nehmen, die vielleicht in dem Moment noch unbewusst ist und damit, dass man dem Raum gibt.
Absolut, absolut.
Ja, schön, tolle Idee. Nächste.
Ja, nächste. Eine Idee hier folgt auf die andere.
Ja, ich weiß, dass es noch mehr gibt.
Genau. Ich hatte dann noch die Idee, die habe ich mir abgeschaut von der sogenannten Hot and Cold Spots Abfrage. Das ist eine Feedback-Methode, die entwickelt wurde für Führungskräfte, die eben nutzen können, um möglichst offene Rückmeldungen von ihren Mitarbeitenden zu bekommen. Mhm. Und da ist es so, dass man ganz konkret fragt, wo läuft es richtig gut? Wo haben wir sichere Routinen, Best Practices? Aber eben auch, an welcher Stelle kommt vielleicht ein Thema noch zu kurz? Brauchen wir von irgendwas noch mehr? Mhm. Aber eben auch, wovon machen wir vielleicht zu viel? Wo setzen wir die Prioritäten falsch? Wo wird eurer Meinung nach im Arbeitsschutz sehr, sehr viel rein investiert? Sei es Zeit zum Beispiel, was uns aber nicht wirklich voranbringt beim Thema Arbeitsschutz.
Aufwand und Nutzen.
Genau, also da die Prioritäten sind ja doch ab und zu mal unterschiedlich. Also Themen, die jetzt die HSE-Abteilung priorisiert und die Mitarbeitenden denken sich, ja, aber wir haben ein viel drängenderes Problem, warum kümmert sich jetzt darum keiner oder so wenig vielleicht? Das finde ich sehr, sehr schön. Das kann man dadurch einfach sichtbar machen.
Okay, und das stellst du auch nochmal ausführlicher vor in der Masterarbeit, was da dahinter steckt.
Ein bisschen ausführlicher, als wir es jetzt hier besprochen haben, genau.
Wer sich dafür interessiert, kann es da nachlesen, beziehungsweise sieht dann auch, wo du das her hast und wo man gegebenenfalls nochmal genauer gucken kann.
Genau, genau. Das habe ich mir ja nicht selbst ausgedacht, habe es wieder nur adaptiert.
Auf Basis deiner Ergebnisse, ne? Also das hat ja Hand und Fuß.
Ja, genau, das waren so die drei
Highlights.
Die drei Highlights, genau.
Okay. Ja, gut. Das heißt also, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann könnte das den Alltag von Fachkräften oder fachlich Führenden schon auch ein Stück weit bereichern, indem sie einfach nochmal auf bestimmte Themen, die in Richtung Empowerment wirken, genauer gucken und vielleicht sich auch bewusster machen, wo sie da auch noch ein Stück Einfluss nehmen könnten.
Genau.
Jetzt ist ja nicht nur ein normaler Mitarbeiter, der vielleicht Arbeitssicherheit will, zu empowern. Es ist ja schön, wenn man das im Arbeitsalltag immer mal so ein bisschen hat, ne? Dieses Empowerment. Also, dass man Lust hat auf die Arbeit, dass man sich kompetent fühlt, dass man Dinge bewegen kann, dass man da auch flexibel ist. Und mit allem, was wir gerade so diskutiert haben, das könnte ja zum Beispiel auch für fachlich Führende, ob das jetzt Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind oder Umweltbeauftragte oder Qualitätsmanager, interessant sein. einfach mal ein bisschen über Empowerment zu wissen und sich selbst auch ein Stück zu empowern.
Auch das, ja, richtig.
Hast du da Ideen, wie eine Fachkraft das angehen könnte? Also wo sie da genauer hingucken könnte auch, um diese Faktoren zu vergrößern oder aufzufüllen sozusagen?
Ja, also wie gesagt, man sollte sich selbst nicht aufhören, kritisch zu hinterfragen. Das ist ganz wichtig. Auch immer neugierig bleiben, aufgeschlossen bleiben, auch immer den positiven Blick auf die Welt, auf die Menschen zu behalten. Ja, also dass man nicht sagt, ah, die wollen doch alle gar nicht. Und auch eine Fachkraft kann ja durchaus mal irgendwie in die Frustrationsspirale gelangen und sich dann eben doch wieder nur auf die Regeln und die Vorschriften berufen, weil es in dem Moment der einfachere Weg ist. Aber auf lange Sicht ist es halt leider nicht der, der uns an das Ziel bringt, das wir alle vor Augen haben. Also wirklich sich mit dem Thema einfach mal auseinandersetzen, vielleicht nochmal ein bisschen weiter Literatur lesen zum Thema Empowerment, was das wirklich bedeutet. Das ist ein sehr, sehr gut untersuchtes Konstrukt in der Psychologie. Also wie sich das auswirkt auf Motivation, auf Stresserleben. Also da gibt es ganz, ganz viele Untersuchungen, die da ganz tolle Ergebnisse zeigen. Also es ist wirklich absolut wertvoll, sich damit zu beschäftigen.
Ich finde die Frage außerordentlich wichtig, auch für mein Selbstmanagement. Ne? Wie kann ich mich empowern? Ne? Wie kann ich einfach dafür sorgen, dass ich meinen Job gerne und gut mache?
Natürlich.
Und wie kann ich wohlmöglich auch die Rahmenbedingungen dazu ein Stück weit gestalten? Also wenn ich im Job immer nur das Gefühl habe, ich mache tolle Vorschläge, aber keiner nimmt die ernst, dann empowert mich das nicht besonders. Oder wenn ich das Gefühl habe, ich darf keine Fortbildung machen zu den Themen, die wirklich relevant sind, dann ist das auch irgendwie eher andersrum. Und da lassen sich bestimmt noch so ein paar Faktoren finden, wo einem dann selbst auch relativ schnell klar wird, so wie stehe ich im Moment in meinem Job und ja, wie empowered fühle ich mich eigentlich.
Ja, genau. Also das trägt ja auch wirklich zum eigenen Wohlbefinden absolut bei. Und ich habe das bei mir selbst auch schon gemerkt tatsächlich. Ich konnte das dadurch, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, für mich auch oft besser einordnen, warum ich mich in manchen Situationen nicht so gut gefühlt habe einfach und konnte dann sagen, ah ja, hey, da fehlt's doch jetzt mir gerade an Einfluss zum Beispiel.
Ja.
Also hat mir wirklich geholfen, ganz, ganz ehrlich, ja.
Ja. Und auch mal genau hinzugucken, was meine ich jetzt eigentlich mit dieser Aussage? Was meine ich mit Einfluss, ne? Ist es dann wirklich das, was ich ja gerne auch immer so plakativ diskutiere, ist führen ohne Weisungsbefugnis? Ist das wirklich so wahnsinnig wichtig, Weisungsbefugnis zu haben? Oder kann ich nicht eigentlich sehr effektiv führen ohne? Ja. So. Und wenn ich dann sage, ich habe ja keine Weisungsbefugnis, ich habe keinen Einfluss, ist ja schon die Frage, ja, guck doch mal genauer hin. Was machst du eigentlich im Alltag? Wie bewegst du Menschen? Wie reißt du sie mit? Wie überzeugst du sie? Wie begeisterst du sie? Und machst du das nicht jeden Tag? Wozu brauchst du Weisung, Befugnis?
Richtig, ja, absolut.
Okay, mich beschäftigt eine Sache noch. Ich habe über meinen Workshop Führen ohne Weisungsbefugnis, da haben wir auch ganz viel über Selbstwirksamkeit nachgedacht. Und das ist ja so ein Konzept von Alfred Bandura, wo es im Grunde auch darum geht, ich fühle mich selbst in meinem Job wirksam. Hast du da auch irgendwie was dazu gelesen, wie man das auch gegeneinander abgrenzt? Kennst du das Konzept?
Also ich kenne das Konzept, das ist natürlich Teil des Studiums gewesen. Also es ist natürlich auch, es spielt ja da auch mit rein, diese Selbstwirksamkeit. Erlebe ich mich selbst als wirksam?
Ja, eben, genau.
Das ist unglaublich wichtig, natürlich.
Aber das ist wahrscheinlich eher dieser Faktor Einfluss, ne? Erlebe ich mich einflussnehmend quasi. Es ist nur ein Teilbereich von diesem ganzen Empowerment.
Genau, das ist ein Teilbereich vom Empowerment.
Ah, danke. Also, das musste ich jetzt gerade noch mal ein bisschen sortieren irgendwie. Das hat mich gerade richtig beschäftigt, untergründig. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, haben wir die wichtigsten Sachen zu deiner Masterarbeit jetzt oder auch zu den Ergebnissen besprochen? Oder gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben, wo du so sagst, ach, das wäre vielleicht auch noch interessant für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen?
Ich denke, die wichtigsten Punkte haben wir gut durchbekommen.
Okay, dann wäre jetzt meine allerletzte Frage an dich. Was hast du denn ganz konkret, das ist jetzt eine überraschende Frage, musst du sagen, wenn du es nicht beantworten kannst oder willst, darauf ist sie jetzt nicht vorbereitet, die Susanne Hansen. Was hast du ganz konkret in deiner Art, deinen Job zu machen, geändert, nachdem du diese Masterarbeit geschrieben hast? Im Grunde haben wir jetzt eine kleine Sache gerade eben schon erwähnt, dass du dich selbst auch ein Stück weit bewusster reflektierst. Aber fällt dir noch was ein für dein Arbeitsfeld, ganz konkret im HSE-Agent-Arbeitsfeld, was du da vielleicht dann auch aufgrund der Erkenntnisse in dieser Arbeit nochmal ausprobiert hast oder wo du gesagt hast, das will ich nochmal weiter verfolgen, da, also wo du selbst auch was in die Praxis umgesetzt hast?
Also ist jetzt noch nicht so lange her, die Masterarbeit, aber was ich ja natürlich schon länger, auch dadurch, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, mir immer wieder bewusst mache, wie oft, wir hatten es vorhin auch schon angesprochen, wie oft entscheidet man doch Dinge, weil es jetzt einfach gerade schneller geht, weil es einfacher geht. Und da habe ich mir wirklich absolut bewusst gemacht, nein, ich gehe doch nochmal in den Betrieb, ich rede doch nochmal mit den Leuten und gebe da auch wirklich jetzt mehr Dinge ab. Also das habe ich wirklich schon geändert. Also ich muss nicht die Betriebsanweisung schreiben. Die Leute wissen selber, was sie tun. Ich kann da gerne nochmal drüber schauen. Ich kann da gerne Hilfestellung geben. Aber ich gebe das wirklich ab. Und ich nehme mir auch die Zeit dafür. Weil ich unterm Strich, wie gesagt, manches geht vielleicht erstmal schneller, wenn man es eben erledigt. Aber es hat dann nicht diesen Mehrwert. Also es sind wirklich schon bei Themen, die ich früher, glaube ich, einfach erledigt hätte.
Ja.
Und jetzt denke ich mir, nein, nochmal, wir drehen jetzt nochmal eine Schleife, ich gehe jetzt nochmal hin, ich frage nochmal nach. Ja, auch die richtigen Fragen stellen und dann kommen am Ende auch andere Ergebnisse raus.
Ja, das war nochmal ein wichtiger Halbsatz am Ende. Weil du machst das ja nicht, weil du die Masterarbeit geschrieben hast, sondern weil tatsächlich dann am Ende wirksame Arbeitssicherheit praktiziert wird und die Menschen tatsächlich dann auch sicherer arbeiten.
Genau, das ist ja wirklich mein Anliegen schon immer. Also es ist mir unglaublich wichtig, dass alle gesund nach Hause gehen. Und da bin ich auch wirklich bereit, natürlich über meinen eigenen Schatten zu springen und mich selbst immer wieder zu hinterfragen. Ja.
Der Schatten. Das wäre nochmal ein spannendes Thema für einen weiteren Podcast. Was ist das eigentlich für ein Schatten, über den Fachkräfte in so einem Fall springen müssen? Aber diese Frage lassen wir jetzt offen, oder?
Ja, die lassen wir jetzt mal offen. Kann jetzt mal jeder nochmal in sich gehen.
Genau. Okay, jetzt möchte ich noch ein ganz kleines Schmankerl. Was war dein letztes Erfolgserlebnis im Arbeitsschutz?
Oh.
Ein schönes Feedback oder irgendwas, was so überraschend gut gelaufen ist. Hast du eine schöne kleine Erfolgsgeschichte für uns zum Abschluss?
Ja, kann ich sehr gerne teilen, denn tatsächlich habe ich diese Hot and Cold Spots Abfrage in der Praxis schon mal angewendet, weil ich das Thema schon ein bisschen länger auf dem Schirm hatte und das mich auch direkt angesprochen hat, als ich das gelesen habe. Das heißt, ich habe das schon mal mit einem Team durchgespielt, also zum Thema Arbeitsschutz. Und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also da kamen wirklich viele wichtige Themen zutage. Das hat allen wirklich Spaß gemacht. Das haben sich Leute nachher bei mir dafür bedankt, dass es eine wirklich sehr wertvolle Stunde war, die wir da als Team zusammen verbracht haben. Und die Ergebnisse, würde ich sagen, die konnten sich auch sehen lassen. Und dieses Feedback war für mich einfach wirklich ganz bedeutend. Also das habe ich wirklich, das hat mich sehr, sehr berührt.
Ja, oh, das kann ich verstehen. Es ist ja eine Abfrage, wo wirklich auch jeder beitragen kann. Was waren das so für Überschriften, diese Fragen?
Das ist eine Abfrage, quasi zweigeteilt nach den groben Kategorien, was läuft gut, was läuft schlecht. Das heißt, wir haben einmal die Abfrage, zu welchen Themen macht der Arbeitsschutz schon alles richtig? Was sind Themen, die wir sehr, sehr gut finden, die uns auch wirklich weiterbringen? Wo gibt es Themen, die zwar schon ein bisschen im Fokus stehen, aber noch nicht die ausreichende Aufmerksamkeit bekommen? Wovon hätten wir als Mitarbeitende gerne mehr? aber eben auch, wo sehen wir Themenfelder, die unserer Meinung nach ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit bekommen, wo sehr viel Zeit rein investiert wird, was uns aber vor Ort die Arbeit nicht sicherer macht.
Mhm.
Ja, das sind so vier Kategorien.
Mhm.
Und das finde ich auch am besten, wenn man das nicht mündlich macht, sondern wirklich jedem ein Päckchen Post-its in die Hand drückt, dass da jeder was aufschreiben soll. Da kommen auch die in Anführungszeichen zu Wort, die sonst sich eher vielleicht ein bisschen mehr zurückhalten, sondern hat wirklich jeder Zettel und Stift und schreibt zu jedem Punkt was auf.
Mhm. Das finde ich ein tolles Format, auch schöne Fragen. Also das sind ja so die Sachen, wo ich immer sage, das könnte man im internen Audit auch rauskriegen.
Mhm.
Was nervt uns hier an Maßnahmen? Was kostet uns unheimlich viel Zeit und bringt nichts? Oder was fehlt? Gute Auditoren kriegen sowas ja auch raus. Und so ein Workshop hat natürlich nochmal einen ganz anderen Effekt. Da nimmt sich jemand Zeit und fragt uns. Und das ist ja schon Wertschätzung pur im Grunde, ne?
Genau. Und trotzdem ist es keine reine Meckerrunde, sondern natürlich zählen wir auch Punkte auf, die gut laufen.
Mhm.
Oder von denen wir vielleicht sogar noch mehr möchten, wo wir sagen, hey, das ist wirklich was Hilfreiches. Das bringt uns weiter. Da können wir ruhig noch ein bisschen mehr rein investieren.
Mhm. Okay.
Das ist wirklich sehr toll.
Ja. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das auch aufregend war für dich, weil es ist ja immer spannend, wenn man was Neues ausprobiert und auch gar nicht so genau weiß, wie das dann in der Praxis bei diesen ganz normalen arbeitenden Menschen ankommt, sowas Theoretisches und dann auch noch so komische Moderationsmethoden und so weiter. Und wenn die hinterher zu dir gekommen sind und sich bedankt haben, das ist ein schönes Erfolgserlebnis. Vielen Dank.
Ja, absolut. Man möchte ja niemandem eine wertvolle Stunde Arbeit klauen und am Ende ist nichts rumgekommen. Das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann.
Ja, ja, genau. Ja, danke, dass du das geteilt hast mit uns. Wir können ja auf jeden Fall dann auch nochmal gucken, dass wir einen Link entweder zu deiner Arbeit oder sogar zu einer methodischen Hilfe dann in die Shownotes auch mit reinpacken, dass jemand, der das vielleicht auch ausprobieren möchte, da gleich mal nachlesen kann.
Ja, machen wir.
Dürfen wir deine Arbeit eigentlich veröffentlichen? Steht die irgendwo, wo man sie per Link erreicht?
Also die ist tatsächlich nicht öffentlich. Aber sie ist nicht, also es liegt kein Sperrvermerk drauf. Sie ist prinzipiell zugänglich. Und
Okay, macht's wie ich, sprecht Susanne Hansen an.
Genau.
Liebe Susanne, das war ein tolles Gespräch. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich muss jetzt auch diese Methode nochmal nachlesen, ganz genau. Auf jeden Fall finde ich es super klasse, dass du deine Arbeit geschrieben hast und dass da auch so schöne praxisnahe Ergebnisse rausgekommen sind, die auch für jede Fachkraft oder jeden fachlich Führenden kleine Denkanstöße beinhaltet oder sogar ein Stückchen Schubs so frei nach dem Motto, ach, da habe ich noch gar nicht nachgeguckt oder drüber nachgedacht. Insofern freue ich mich total, dass wir da heute drüber geredet haben. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, und ich sage vielen Dank, dass ich dieses Thema auch vorstellen durfte, weil es mir halt wirklich ein Anliegen ist, dass wir sicherer arbeiten, alle gesund nach Hause gehen und da auch immer offen sind für neue Ideen. Deswegen, ich teile meine Ideen wirklich gerne.
Sicherheit mit Empowerment.
Genau.
Okay, super. Soweit von und mit Susanne Hansen. Und wenn du dich auch öfter mal fragst, verdammt, wie motiviere ich denn bloß meine Kollegen und Kolleginnen? Dann hast du jetzt hier einige ganz interessante Antworten bekommen, oder? Die Hot-and-Cold-Abfrage und das Konsensieren sind aus meiner Sicht zumindest richtig gute Möglichkeiten, hier einen echten Schritt voranzukommen. Richtig gut finde ich auch, dass es das nächste Mal, also in 2 bis 3 Wochen, wieder mit meinen Shorties weitergeht zum Thema fachliches Führen. Wenn dich das interessiert, klick dich gern wieder rein. Bis dahin, lass es dir gut gehen und bleib neugierig. Deine Susanne Petersen.